Der Himmelklar-Podcast ist wieder da. Ich bin Verena Tröster und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Heute haben wir einen spannenden Gast, und zwar Dr. Fabian Freiseis. Der ist Vizepräsident der Kinderhilfe Bethlehem. Und er hat jetzt zum ersten Mal mit einem großen Team seit Beginn des Gaza-Krieges Babys und Kinder aus dem Gazastreifen holen können und sie ins Caritas Babyhospital, abgekürzt das CBH, nach Bethlehem bringen können.
Da war auch die deutsche Bundesregierung beteiligt und viele, viele, viele Personen im Hintergrund, deren Namen wir vermutlich nie wirklich erfahren werden, um im Grunde diesen Kindern, die in Rafah eingekesselt, eingegrenzt waren, eine Offensive droht, Hunger, Krankheit, diese 68 Kinder aus diesem SOS-Kinderdorf ins SOS-Kinderdorf Bethlehem zu überführen. Und von Anfang an war auch der Kontakt zum CBH, um eben die medizinische Versorgung zu gewährleisten, weil einfach unklar war, wie es diesen 68 Kindern geht.
Außerdem sprechen wir über seine ganz persönliche Empörung über diesen Krieg, die er, genauso wie zum Beispiel auch die Ärztinnen und Ärzte und andere Angestellte des Babyhospitals, nicht nach außen tragen möchte, weil er sagt, dass das den Kindern einfach nicht helfe. Sehr beeindruckend, diese Arbeit, die da im besetzten palästinensischen Gebiet geleistet wird. Ich freue mich auf Dr. Fabian Freiseis aus der Erzdiözese Freiburg. Ganz herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Tröster, auch für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe.
Es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Wir sprechen über Kinder oder Babys im Kriegsgebiet. Ich muss zugeben, ich möchte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, aber es ist natürlich bittere Realität. Wie ist das für Sie? Ist das noch schwer zu verkraften oder sagen Sie, nein, da muss man sich wirklich auch ein bisschen von frei machen, von diesen Gedanken?
Es ist auf jeden Fall eine Tätigkeit mit einer großen Ambivalenz. Denn einerseits nimmt es einen doch immer wieder mit, vor allem wenn man von konkreten Schicksalen hört. Abstrakte Nummern sind ja schon schlimm genug, aber wenn man dann von Schicksalen hört, die mit den Nummern verbunden sind, dann eben keine Nummern mehr sind, sondern konkrete Menschen, dann wird es schon auch immer wieder sehr schwierig. Und auf der anderen Seite ist das ja auch etwas Gutes, weil wir ja eigentlich nicht stumpf sein sollten und werden sollten gegenüber den konkreten Schicksalen, wenngleich wir das aufgrund der medialen Aufmerksamkeitsökonomie ja immer wieder erleben, dass bestimmte Themen wichtiger werden, andere Themen zum Teil völlig außer Blick geraten. Und da ist eine regelmäßige Beschäftigung mit einem Projekt oder mit einem Standort etwas, um auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen ins Gespräch zu kommen, sich auch irgendwann existenziell nochmal ganz anders anzunähern. Und ich will es mal so formulieren, ich habe jetzt schon auch gelernt von den Menschen, mit denen ich in Palästina, in Westjordanland zusammenarbeite, die eine große Resilienz haben, weil sie einfach schon seit ja, vielfach 50, 60 Jahren in Umständen leben, für die wir hier oftmals gar keine Worte haben. Und diese Resilienz ist einerseits auch wieder mit der Gefahr verbunden, ein wenig abzustumpfen. Andererseits lenkt es den Blick dann auch auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist ja die Unterstützungsmöglichkeit für die Menschen, die die Hilfe brauchen, die die Hilfe bedürfen.
Resilienz wird bestimmt auch dadurch gestärkt, dass Sie richtig was bewegen können. Sie haben ja erst kürzlich 68 Kinder. Das ist erstmal natürlich auch wieder nur in Anführungsstrichen eine Nummer, aus dem Gazastreifen ins Caritas Babyhospital holen können. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das war im Grunde die Leistung der Mitarbeitenden vor Ort. Ich hole vielleicht kurz aus und sage, dass es zu den Stärken dieses Caritas Baby Hospitals gehört, dass die operative Verwaltung wirklich komplett in Hand von Menschen ist, die fest im Westjordanland verwurzelt sind. Also wir haben das sogenannte Executive Committee, also alle leitenden Angestellten dort kommen aus Bethlehem oder aus der Region und sind dementsprechend auch gut vernetzt, fest verwurzelt in der Gemeinschaft dort und sehen ihren Dienst auch als Dienst an der Gemeinschaft, abgesehen von dem Dienst, den sie im CBH tun. Aber das ist im Grunde ein Dienst für die Gemeinschaft. Und deshalb gibt es und gab es auch immer wieder engen Kontakt, engsten Kontakt zum SOS-Kinderdorf in Bethlehem. Und über diesen Kontakt ist auch der Kontakt dann entstanden. Da war auch die deutsche Bundesregierung beteiligt und viele, viele, viele Personen im Hintergrund, deren Namen wir vermutlich nie wirklich erfahren werden, um im Grunde diesen Kindern, die in Rafah eingekesselt, eingegrenzt waren, eine Offensive droht, Hunger, Krankheit. Diese 68 Kinder aus diesem SOS-Kinderdorf ins SOS-Kinderdorf Bethlehem zu überführen. Und von Anfang an war auch der Kontakt zum CBH, um eben die medizinische Versorgung zu gewährleisten, weil einfach unklar war, wie es diesen 68 Kindern geht. Und dementsprechend lief der Kontakt über das SOS-Kinderdorf in Bethlehem. Und das CBH war in dem Sinne dann der Partner oder die Partnerin, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten, dass abgesehen vom psychischen Druck wenigstens die physische Gesundheit einigermaßen hergestellt werden kann oder dass beurteilt wird, braucht es hier vielleicht noch mal eine Nachsorge, gibt es chronische Erkrankungen, auf die man achten muss, gibt es akute Erkrankungen, auf die man achten muss, gibt es Mangelernährung. Und das war dann sozusagen der Beitrag vom CBH. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir Kindern beispielsweise aus dem Gazastreifen helfen. Und es ist auch hoffentlich nicht das letzte Mal. Immer wenn die Möglichkeit besteht, da zu helfen, macht es das CBH sehr gerne.
Und wie geht's den Kindern heute? Können Sie das sagen?
Ja, die Kinder sind soweit gesund. Sie haben auch jetzt so langsam Abstand gewonnen zur Situation, fangen langsam an, miteinander auch wieder zu spielen, was im Rafah undenkbar war, aufgrund der Umstände, und sind glücklicherweise gesund soweit. Das hat eben die medizinische Untersuchung im CBH ergeben und werden jetzt wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ein Jahr, vielleicht sogar länger im SOS-Kinderdorf in Bethlehem bleiben, bis man hoffentlich wieder eine Rückkehr ermöglichen kann nach Rafah oder vielleicht auch eine andere Lösung gefunden werden kann. Jedenfalls zunächst sind sie dort gut aufgehoben. Man muss oder man kann dazu sagen, dass es auch nicht alle Kinder aus dem SOS-Kinderdorf sind, die jetzt ins Westjordanland überführt worden sind. Denn es gab dort auch Kinder, wo es einfach noch Familien gibt und die Familien wollten die Kinder nicht aus der Nähe entlassen, sodass es also immer noch in dem und um das SOS-Kinderdorf Kinder gibt, ganz abgesehen davon, dass ja auch der ganze Gazastreifen voller Kinder ist, die medizinische Behandlung bedürfen, die vor allem aber auch Nahrung bedürfen. Für die 68 Kinder, die jetzt in Bethlehem sind, hat man einen für den Moment sicheren Hafen gefunden und diese Sicherheit wirkt sich auch auf die psychosozialen Verhältnisse der Kinder aus. Also die können durchatmen.
Also wenn so eine Übersiedlung von knapp 70 Kindern aus einem SOS-Kinderdorf nach Bethlehem schon so eine große logistische Aufgabe ist, denn es ist ja natürlich alles hermetisch abgeriegelt im Moment, wäre das genau meine nächste Frage gewesen. Was ist mit denjenigen Babys und Kleinkindern, die eben mit ihren Familien mitten im Gazastreifen leben, die hungern, die vielleicht teilweise auch verletzt sind? Können Sie auch denen helfen?
Ja, wir würden sehr gerne. Allein das Problem ist eben, dass die israelische Regierung die Grenzübergänge sehr genau kontrolliert, beziehungsweise die meisten geschlossen hält und es dementsprechend unglaublich schwierig ist, Menschen, ja, in einem Ort, der im Grunde über keine richtige Infrastruktur mehr verfügt, der über kaum funktionierende Krankenhäuser verfügt, wo im Grunde eine ausweglose Situation ist, wo es im Grunde auch keine Hoffnung gibt für den Moment. Es müssten eigentlich viel mehr Menschen extrahiert werden und das ist aber genau auch Teil des Problems, denn wo fängt man an, wo hört man auf? Es ist eine ganz komplizierte Lage. Und das berichten auch alle, die vor Ort sind und helfen. Und das ist ja auch nochmal was, wo man, glaube ich, sieht, wie Menschlichkeit funktioniert, dass Menschen sowohl palästinensisch aber auch weltweit genau in diesen Ort sich begeben, in diesen Ort der Hoffnungslosigkeit, der Trostlosigkeit, um, wie wir jetzt auch kürzlich gesehen haben, unter Einsatz des eigenen Lebens Hoffnung zu spenden, Zukunft zu spenden, Nähe zu spenden, Essen zu verteilen, etc. pp., weil die Verteilung dort im Gazastreifen einfach zusammengebrochen ist. In einer Art und Weise, die unvorstellbar ist, wenn man jetzt einfach unsere mitteleuropäischen Verhältnisse gewohnt ist. Und dementsprechend würden wir gerne auch mehr Kindern helfen. Es ist nur ein diplomatischer Drahtseilakt, immer wieder Menschen aus dem Gazastreifen herauszubringen. Es war ja auch für palästinensische Bürgerinnen und Bürger oder ja, mit palästinensischem Pass, so möchte ich mal sagen, unglaublich schwierig auszureisen, selbst wenn sie einen US-amerikanischen oder kanadischen oder deutschen oder sonstigen Pass hatten, weil einfach die israelische Regierung viel dafür tut, diesen Gazastreifen unter strenger Kontrolle zu halten, mit allen negativen Folgen.
Sie formulieren das sehr vorsichtig. Ich höre aber natürlich trotzdem eine Empörung, von der Sie eben schon gesprochen haben. Wie gehen Sie damit um? Äußern Sie sich politisch oder sind Sie da eher zurückhaltend? Denn die Philosophie vor allen Dingen auch des Babyhospitals ist ja, wir möchten jedem Kind helfen, jedem Baby helfen, egal welcher Herkunft, egal welcher Religion. Also Sie sind ja wirklich sowas wie eine Oase der Nächstenliebe mitten im Krieg. Müssen Sie sich da zurückhalten mit Ihrer persönlichen Meinung?
Ja, auch da gilt, glaube ich, dass wir uns auch bei aller Empörung nicht selbst für so wichtig nehmen dürfen und unsere persönliche Meinung, die ich zwar habe, aber über alles zu stellen, denn es ist ein Konflikt, der auch schon länger währt, als jetzt die Staatsgründung Israels zurückliegt. Wir müssten eigentlich ins Jahr 1917 mindestens zurückreisen, wenn nicht noch länger, um einigermaßen umreißen zu können, warum wir zu dem, an diesen Punkt jetzt gelangt sind. Und das sind Dinge, die auch persönliche Meinungen übersteigen. Und das hilft jetzt niemandem, wenn man besonders nachdrücklich seinem Ärger, seiner Empörung Luft macht. Denn Sie haben gesagt, wir sind eine Oase der Nächstenliebe. Das nehme ich so gerne an. Wir möchten tatsächlich über den Parteiungen stehen, wenngleich wir im CBH vor allem mit der palästinensischen Bevölkerung zu tun haben und deren Leid sehr wohl sehen. Es wäre aber auch total unmenschlich, nicht zu sehen, was am 7. Oktober oder am 8. Oktober in Grenznähe des Gazastreifens geschehen ist. Und auch zu sehen, dass nun mal die Hamas nicht nur israelische Geiseln hält, sondern sich auch hinter dem eigenen Volk versteckt. Und so zeigt sich einfach, dass die Dinge sehr kompliziert sind, weil es zu viele Menschen gibt, die ein Interesse vielleicht sogar daran haben, dass dieser Konflikt weiter gärt. Und diejenigen, die es ausbaden, um es mal ganz umgangssprachlich zu sagen, die darunter leiden, sind im Grunde die kleinen Männer und Frauen, vor allem eben die Kinder, die in dieser Region aufwachsen müssen. Und es ist keine Freude, in Sderot von Raketen, Alarm oder als jüdisches oder israelisches Kind unter Raketenalarm aufzuwachsen. Es ist keine Freude, im Gazastreifen aufzuwachsen. Es ist keine Freude, in der Westbank aufzuwachsen und teils auch von Siedlergewalt betroffen zu sein. Das sind alles Dinge, die ja viel größer sind als jetzt meine Meinung und meine Empörung. Und wo man vielleicht auch auf die längerfristigen Zusammenhänge blicken muss. Und da halten wir es einfach aus guten Gründen mit einer Neutralität in politischen Dingen, weil jetzt auch niemand was davon hat. Wenn ich als Vizepräsident sagen würde, Seite X hat das falsch gemacht und Seite Y das, es ändert auch nichts an den Tatsachen. Wir versuchen im Kleinen was zu ändern. Wir versuchen die Gemeinschaft zu stärken. Wir versuchen durch die Arbeit mit den Müttern, mit den Kindern, mit den Familien auch die Gemeinschaft zu stärken, auf dass es hoffentlich, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen, einen funktionierenden Staat oder eine funktionierende Einheit, eine funktionierende Region gibt. Und dieses Zeichen der Hoffnung ist aus meiner Sicht wichtiger als eine kurzfristige politische Entscheidung.
Merken Sie vielleicht ein bisschen, dass das so der kleinste gemeinsame Nenner noch sein kann, dass man sich auf Hilfe für Babys und Kinder einigen kann?
Ja, auf jeden Fall ist es ein Punkt, den man bei allen politischen trennenden Einstellungen doch hoffentlich als gemeinsamen Punkt sehen sollte. Diese Menschlichkeit, dass ein Kind zunächst mal ein wehrloses Kind ist, das klarerweise auch ideologisiert werden kann, aber das ist dann wiederum die Verantwortung der Erwachsenen, die ja die Kinder ideologisieren oder instrumentalisieren. Und unsere Hoffnung ist, dass es in der Region Kindern physisch und psychisch gut geht und dass sie frei sind, in dem Sinne einen Weg zu wählen, der ein Weg des Friedens ist. Und das bedeutet aber auch jetzt keine politisch einseitige, will darauf nochmal zurückkommen, keine politisch einseitigen Wege vorzugeben, sondern ja zu versuchen, so gut es geht, das gesamte Bild zu sehen und sich vor allem darum zu kümmern und zu sorgen, dass das Caritas Baby Hospital ein Ansehen genießt, sowohl auf der israelischen Seite als auch in der palästinensischen Gemeinschaft. Und das ist zum Glück der Fall. Diese Zusammenarbeit mit israelischen Kliniken ist momentan schwierig, einfach aufgrund der Beschränkungen, die auferlegt worden sind seitens der israelischen Regierung. Aber es ist im Grunde keine Frage gewesen in den Friedenszeiten oder auch in den turbulenten Zeiten zuvor, dass auch israelische Kliniken ganz schwer kranke Kinder aus Bethlehem beispielsweise aus dem CBH dann aufnehmen, wenn es mal notwendig wäre. Und da sieht man, glaube ich, dass es diesen gemeinsamen Nenner gibt, einfach bei denen, die ja diese Menschlichkeit und vielleicht auch diesen Funken Vernunft beibehalten, dass die Kinder, die eh schon unter diesem ganzen, ja, nennen wir es Nahostkonflikt, was viel zu milde ist, eigentlich, die da unter dieser jetzigen Situation leiden, dass die nicht nochmal bestraft werden, indem sie in einer Welt aufwachsen, die nur noch Freund und Feind, nur noch Schwarz und Weiß kennt. Wir wissen, glaube ich, schon mittlerweile auch durch die Geschichte, dass die Welt in Grautönen gemalt wird, wenn es ums Politische geht.
Vielleicht schauen wir uns diese Beschränkungen, von denen Sie gesprochen haben, nochmal an. Sie sagen immer CBH, die Abkürzung für Caritas Baby Hospital. Wo es genau liegt, zum Beispiel, ist ja schon ganz interessant. Es liegt in Bethlehem, 200 Meter entfernt von einer Mauer, die Israel errichtet hat. Also das heißt, das ist besetztes palästinensisches Gebiet. Für den Checkpoint Richtung Jerusalem zum Beispiel braucht es eine Bewilligung der israelischen Armee. Jetzt kann ich mir vorstellen, Ärztinnen und Ärzte müssen sich aber ja auch bewegen können oder Medikamente müssen von A nach B gebracht werden. Was bedeuten diese ganzen Einschränkungen denn für die Arbeit vor Ort?
Ja, ganz zu Beginn im Oktober, als die Abriegelungen, keine Ausgehverbote, aber Abriegelungen der Checkpoints in Kraft getreten sind, hat das im Grunde bedeutet, dass wir als Klinik kaum arbeitsfähig waren, weil einerseits, also die Ärzte sind ja, oder die Pflegerinnen, Pflegekräfte, Verwaltungskräfte, es ist ja einfach eine Kinderklinik, die dementsprechend auch in verschiedenen Bereichen Mitarbeitende braucht. Also nicht nur diese Seite ist ja ein Problem, sondern die Seite der Patientinnen und Patienten, also der Kinder, ist ja auch ein Problem gewesen, dass im Grunde ein Besuch des CBH, also des Caritas Baby Hospitals, das ist diese Abkürzeritis, die sich irgendwann einschleicht, Verzeihung, also dass es im Grunde schwierig war, überhaupt das Krankenhaus zu besuchen. Für Menschen, die in Bethlehem leben, war es möglich, aber schon um von Hebron, in der Stadt, wo wir eben auch ein großes Einzugsgebiet haben, war es jetzt nicht möglich, in den Anfangszeiten nach Bethlehem zu kommen. Und es ist jetzt wieder leichter möglich. Allerdings muss man ganz große Umwege in Kauf nehmen, weil nur bestimmte Checkpoints geöffnet sind. Man muss mehr Zeit einplanen und das bedeutet eben auch, dass wir gar nicht mehr alle Patientinnen und Patienten sehen, die wir sonst vielleicht sehen würden, weil jetzt wegen eines Schnupfens niemand den Weg auf sich nimmt, 3, 4 Stunden, vielleicht auch Umwege, um dann ins Krankenhaus zu kommen. Es kann aber sein, dass aus dem Schnupfen was Schlimmeres wird und dann kann vielleicht sogar die Zeit 3, 4 Stunden zu knapp sein. Also das heißt, da wird im Grunde schon auch mit dem Grundrecht auf medizinische Behandlung, ja, gespielt ist das falsche Wort. Das wird de facto einfach eingeschränkt, weil die Bewegungsfreiheit nicht der Fall ist und weil viele Menschen Angst haben, sich in der Dämmerung zu bewegen, weil einfach zum Teil willkürliche Verhaftungen stattfinden. So sind meine Informationen, weil eben auch die Siedlergewalt zugenommen hat. Also das Agieren von militanten israelischen Siedlern auf eigentlich Grund, der Westjordanland genannt wird, also Occupied Palestinian Territory. Das ist so mal die eine Seite. Und die andere Seite ist klar, dass auch Hilfslieferungen im Sinne von Medikamente, Treibstoff etc. es schwer haben, durch diese Checkpoints hindurch zu gelangen, weshalb aber auch das CBH am Tag 1 nach dem 7. Oktober sofort einen Notfallplan in Kraft gesetzt hat und die Notrationen vergrößert hat, dass man also im Grunde 3 Monate unter Abschottung, also komplette Abschottung, handlungsfähig wäre, dass die Klinik weiter betreiben könnte, was eben heißt, wir brauchen einen Fundus an Medikamenten, an Treibstoff, an Lebensmitteln etc. pp. Und gut, die Mitarbeitenden tragen das in dem Sinne mit, haben zum Teil dann eben sich von zu Hause aus, also wir haben eine Telefonhotline freigeschaltet, weil eben klar war, es können jetzt nicht mehr Kinder außerhalb von einem bestimmten Radius, also Bethlehem, zu uns kommen, wurde also dann gerade für die chronisch kranken Patienten eine Hotline freigeschaltet. Und da haben die Menschen so gut wie es ging versucht, sich zu engagieren, sofern sie nicht ins CBH vor Ort kommen konnten.
Also, dass man auch ambulant ein bisschen was tun kann.
Ja, ganz genau. Also unsere Intensivbetten für Kleinkinder, also für Neugeborene und für kleine Kinder, die waren im Grunde die ganze Zeit offen. Und es gab dann eben auch die Situation, dass Eltern nicht zu ihrem Kind fahren konnten, weil das Kind bei uns auf der neonatalen Intensivstation war, oder auf der pädiatrischen Intensivstation war. Und das ist natürlich auch wieder was, was Menschen davon abhält, in Krisenzeiten ihre Kinder ins CBH zu bringen, weil es im Zweifel heißen kann, dass man rückfährt und wieder Grenzübergänge geschlossen werden. Und dann ist das Kind in Bethlehem und man selbst sitzt in Ramallah.
Also da
Das
muss
ist
ich
also.
wirklich auch sagen, das ist eine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber wenn ich mir vorstelle, ich lasse meine 2,5-jährige Tochter alleine in einem Krankenhaus, das ist unvorstellbar.
Und es funktioniert nur, es zeigt ja einerseits, dass es doch geschieht, zeigt, dass wir einfach auch einen Ruf haben als führendes Kinderspital oder Kinderkrankenhaus im Westjordanland, dass es ein hohes Vertrauen gibt in diese, finde den Namen einfach sehr schön, Oase der Nächstenliebe, wenngleich bei uns auch nicht immer alles eitel Sonnenschein ist. Es gibt auch Konflikte, das ist klar, aber in diese Oase der Nächstenliebe. Und zugleich macht es deutlich, wie weit die Lebensrealität der Menschen dort von unserer Lebensrealität weg ist. Also ein konkretes Beispiel will ich vielleicht nennen. Da hat ein Vater einen Kredit aufgenommen, um sich ein Auto mieten zu können, um dann immer morgens zu seiner Tochter zu fahren und abends wieder heimzufahren. Das sind Dinge, die gehen einem dann wieder unter die Haut, um mal den Bogen zu schlagen zu Ihrer Eingangsfrage, und machen zugleich auch deutlich, wo einfach die Probleme liegen. Die Probleme, über die man, wenn man jetzt über die große Politik redet, meistens gar nicht redet.
Hat Ihre Arbeit vielleicht aber auch ein bisschen Strahlkraft, die weiterreicht? Also die Ärztinnen und Ärzte, die Angestellten im Krankenhaus, die haben ja zum Beispiel auch Kontakt zum palästinensischen Gesundheitsministerium. Man arbeitet ja durchaus zusammen. Also das Krankenhaus ist außerdem ein sehr wichtiger Arbeitgeber. Hat
Ja.
das Strahlkraft?
Das hat auf jeden Fall Strahlkraft, denn es ist ja auch ein Zeichen, dass Menschen in der Lage sind, etwas aufzubauen. Und zwar unter, ja, schlimmsten oder denkwürdig schlechtesten Voraussetzungen. Also es hat ja auch, wenn man so will, eine gewisse emanzipatorische Tendenz zu sehen, dass, ich habe vorhin erwähnt, dass die leitenden Mitarbeitenden sind mittlerweile alle aus dem Westjordanland. Das sind einfach auch Menschen, die haben eine Ausbildung genossen, die sind professionalisiert, die können ihr Fach und die können auch so eine Klinik operativ leiten. Was sie nicht können, ist aufgrund der Umstände die Eigenfinanzierung garantieren. Es gibt Kontakte also zum Gesundheitsministerium der palästinensischen Autonomiebehörde. Nur um ein weiteres Beispiel zu geben, aufgrund der Finanzierungsprobleme, wozu auch das Thema Korruption gehört, dieser Autonomiebehörde, haben wir beispielsweise in der Klinik große Probleme, bestimmte Formen von Angeboten gut zu finanzieren, weil die Zahlungen meist viel später eintreffen. Und das ist was, wo eine Strahlkraft auch in anderer Weise funktioniert, weil dort nämlich dann Menschen sind, die gegenüber einer Regierung sagen, ihr müsst hier besser werden, ihr müsst uns hier besser unterstützen. Wir tun das ja nicht, um unsere Taschen zu füllen, sondern wir machen das, weil wir der Gemeinschaft helfen. Und da gibt es schon eine Bewegung, einen Wandel. Beispielsweise ist im Caritas Baby Hospital in den Zeiten der Corona-Pandemie, sind die ganzen Testungen in Bethlehem ziemlich über das Caritas Baby Hospital gelaufen. Also das Caritas Baby Hospital war dann auch ein Anlaufort für Corona-Tests und hat diese Rolle in der Gemeinschaft auch fraglos angenommen. Und das ist so die Strahlkraft, wo abgesehen vom ökonomischen Faktor, klar, da verdienen wirklich viele Menschen, kriegen einfach jetzt Geld in einem Ort, der vor allem vom Tourismus abhängig ist. Und wenn keine Touristen kommen, wissen wir, wie viel Geld man dann verdient mit einem Hotel oder mit einem touristischen Ladengeschäft, nämlich kein Geld. Also das sorgt für Sicherheit, es sorgt aber auch dafür, für so ein Gefühl, wir schaffen das, wir können das, wir sind jemand, wir sind nicht nur abhängig von der Hilfe, wir sind nicht nur Menschen zweiter Klasse, sondern ja, wir können auch selbstbewusst sein, weil wir andere Möglichkeiten hätten. Wir müssen auch unseren Beitrag dazu leisten. Das ist so auch nochmal was da deutlich wird, professionell sein. Wir sind aber auch davon abhängig, dass gesehen wird, wie es uns geht, damit sich politisch vielleicht auch was ändert in der, ich nenne es jetzt mal Großwetterlage, dass auch diese Unabhängigkeit, diese Eigenständigkeit möglich ist.
Das heißt aber, Sie sind auf Spenden auch angewiesen. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Kinder da jährlich behandelt werden, sowohl stationär als auch ambulant. Es gibt eine Zahl aus dem Jahr 2022, 50.000 Kinder waren da in Behandlung. Ist das durch Spenden zu sichern?
Was die Spendenseite angeht, also wir sind jetzt bei einem Verhältnis angelangt, ungefähr 40% werden vor Ort, ja, erwirtschaftet, wenn man so will, durch Klinikleistungen, durch Zahlungen von Flüchtlingshilfswerk, palästinensischer Autonomiebehörde, 60% durch Spenden aus Europa, vor allem Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien. Wir würden das gerne diskutieren wir im Präsidium, im Vorstand immer wieder umkehren in 60-40. Das ist aber für den Moment einfach nicht möglich, weil eben die Situation vor Ort ist, wie sie ist. Und dementsprechend sind wir auf Spenden angewiesen, damit wir die 14 Millionen, die der Unterhalt des CBH insgesamt kostet, so auch wirklich zusammenbringen.
Was ist im Moment Ihr größter Wunsch für dieses Krankenhaus?
Ich bleibe jetzt mal im engeren Rahmen, weil es gäbe genug größere Wünsche, die man so hätte. Aber wir haben jetzt erst kürzlich, letzte Woche, auch im Vorstand beschlossen, dass es mit dem Ausbau der Tageschirurgie weitergehen soll. Das heißt, wir haben da wirklich ein größeres Projekt anstehen. Vielleicht zum Hintergrund. Das Kinderspital oder das Caritas Baby Hospital ist schon eine voll funktionierende Pädiatrie. Wir haben pneumologische Fachärzte, wir haben Physiotherapie, Und allerhand Untersuchungen, die man eben so braucht, Hals, Nasen, Ohren, Heilkunde etc. pp. Aber was wir noch nicht haben, ist eine ja, Chirurgie. Aufgrund einer Studie, die wir gemeinsam mit dem Caritas Babyhospital, also mit den Verantwortlichen vor Ort durchgeführt haben, und mit wir meine ich jetzt in dem Fall den Trägerverein Kinderhilfe Bethlehem, ist relativ deutlich geworden, dass es einen hohen Bedarf gibt an kleineren chirurgischen Eingriffen. Ich habe vorhin darüber gesprochen, wie kompliziert es ist, von A nach B zu kommen. Das gilt schon in normalen Zeiten, was auch immer normale Zeiten im Westjordanland sind. Dementsprechend war es einfach ein hoher Bedarf an kleineren chirurgischen Eingriffen, die bei uns in Deutschland ambulant zum größten Teil auch ablaufen. Mandelentfernung oder Leisten-OP, solche Dinge. Und lange Rede, kurzer Sinn. Nachdem klar wurde, dass es da einen Bedarf gibt, ging es zunächst mal um die Frage, können wir überhaupt bauen am CBH, am bestehenden Gebäude, das ja 1978 eröffnet wurde. Wie können wir bauen? Mit welchem Geld können wir bauen? Und wir sind jetzt aufgrund auch der Spenden, vor allem aus der Schweiz und aus Italien, so weit, dass wir sagen können, ja, wir können bauen. Und das ist jetzt das Projekt, was im Grunde vor der Verwirklichung steht. Der Baubeginn soll alsbald sein. Wir brauchen trotzdem weiterhin Spenden, um die Innenausstattung auch ja, kaufen zu können. Da braucht es natürlich teureres Gerät und können aber dann ermöglichen, dass im Caritas Baby Hospital ja, ambulante Operationen durchgeführt werden können. Und das ist eine große Erleichterung für die Menschen in der Region. Und zugleich auch etwas, um unserer Vision und Mission, wie wir sie verstehen, ja, treu zu bleiben. Und das heißt eben, das Caritas Baby Hospital soll die führende pädiatrische Klinik im Westjordanland bleiben, sein und bleiben. Und dazu gehört einfach auch eine Tageschirurgie, zumindest eine Tageschirurgie. Und das ist für mich so momentan auch ein Stück Hoffnung in, ich sage jetzt mal, antizyklischen Zeiten oder antizyklisch die Zeit zu nutzen und ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, jetzt in Steine zu investieren, damit wir in Menschen investieren können. Erst müssen wir in die Steine investieren. Wir hoffen, dass dann auch in dem nächsten Schritt nochmal ja, Gelder, Partnerschaften entstehen, um die Instrumente und andere Dinge, Inneneinrichtungen bezahlen zu können. Wir sind da auf einem guten Weg, aber wir brauchen das, um auch den nächsten Schritt machen zu können als Caritas Baby Hospital. Nicht, weil wir gerne haben, dass jetzt die Namen der Vorstandsmitglieder in ein neues Gebäude eingemeißelt werden, sondern weil die Menschen vor Ort ja einfach auch das brauchen.
Auf jeden Fall ein sehr schönes Zeichen der Hoffnung zum Schluss. Das haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen. Ich versuche trotzdem mein Glück. Haben Sie abschließend vielleicht ein schönes, positives Beispiel aus Ihrer Arbeit, wo Sie sagen, ja, da sieht man, es lohnt sich einfach, dass wir weitermachen?
Im Grunde ist, ich habe hier auch die Nummern vor mir liegen, die Zahlen besser gesagt. Im Grunde ist jede einzelne Zahl ein positives Beispiel, dass es sich lohnt, weiterzumachen. Jede einzelne Menschenseele, die in das Hospital krank kommt, mit allen Sorgen, die die Eltern sich machen. Und jetzt nochmal gesteigert in dieser Situation, Krieg im Gazastreifen, große Unsicherheit im Westjordanland. Jede einzelne Patientin, jeder einzelne Patient ist ein Grund weiterzumachen. Und insbesondere dann zu sehen, und das habe ich einige Male erleben dürfen, aber es braucht es jetzt nicht notwendig. Man kann das auch gedanklich durchspielen, aber zu sehen, wie glücklich Menschen sind, wenn sie wissen, es geht meinem Kind gut. Und das sollte eigentlich unser Anspruch sein. Es ist auch einer der SDGs, also der Sustainable Development Goals, im Grunde das Recht auch auf eine medizinische Behandlung und dieses Recht, ja, durchzuhalten, vorzuhalten, eine Oase der Nächstenliebe zu sein. Das ist, glaube ich, was, wofür es sich wirklich auch zu kämpfen lohnt, zu arbeiten lohnt. Zu kämpfen klingt vielleicht ja doch in dem Zusammenhang falsch, sich einzusetzen, sich wirklich einzusetzen. Und das machen die Menschen im CBH. Und das ist nochmal der zweite Punkt, zu sehen, welche Freude das auch zum Teil bringt, auch wenn es manchmal ziemlich harte Schicksale gibt und Kinder auch sterben und begleitet werden auf ihrem letzten Weg, aber auch diese Begleitung zu ermöglichen, zum Teil für Familien, die ja, aus ärmlichen Verhältnissen kommen, die Beduinen sind und nicht diesen Zugang zur Medizin haben, auch andere Formen von kultureller Prägung haben, die so sein zu lassen, wie sie sind und trotzdem ihnen zu ermöglichen, dass ein Kind begleitet wird auf seinem letzten Weg. Das ist schon was, wo ich sage, das ist was, was mir auch Hoffnung macht, persönlich Hoffnung macht, dass es noch nicht ganz schlimm steht um uns, dass wir ja diese, vielleicht auch diese zärtliche Sicht, diese menschliche Sicht aufeinander zulassen können.
Ganz herzlichen Dank an Dr. Fabian Freiseis, Vizepräsident der Kinderhilfe Bethlehem. Eine unheimlich spannende und wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Ganz lieben Dank. Das war Himmelklar für heute. Wie immer sind alle unsere Folgen nachzuhören auf himmelklar.de. Natürlich auch da, wo man ansonsten Podcasts findet, auf den Portalen domradio.de und katholisch.de. Mein Name ist Verena Tröster. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugehört habt und wünsche alles Gute. Bis ganz bald.